Ja, ich habe diesen Vortrag, wenn man es einen Vortrag nennen kann, ist mehr eine Predigt, Spieglein, Spieglein an der Wand genannt. Natürlich geht der Spruch weiter, wer ist die Schönste im ganzen Land? Aber wir können es auch auf ein Der beziehen und sagen, wer ist der Schönste im ganzen Land? Wir leben in ganz ernsten Zeiten und es wird höchste Zeit, dass die Gemeinde Gottes wach wird, dass die Gemeinde Gottes die Berufung, die sie hat, ausführt. Zu lange sind wir schlafend gewesen, zu lange. Und jetzt ist keine Zeit mehr zu schlafen, denn die Uhr ist am Auslaufen. Gut, ihr wisst ja, dass es zwei Institutionen gab, die im Himmel gegründet wurden, als die Welt, so wie wir sie kennen, geschaffen wurde. Und diese zwei waren der Sabbat und die Ehe. Und beide wurden geheiligt. Und es ist interessant, dass beide auch in den 10 Geboten verankert sind. Beide. Das Sabbatgesetz ist das 4. Gesetz. Die Zahl 4 ist die Zahl für die Welt. Norden, Süden, Osten, Westen. Es umfasst die ganze Welt. Und die Zahl 7 ist die Zahl Gottes. Und das 7. Gebot hat Beziehung auf die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in einer Ehe und ist auch ein Sinnbild von der Ehe mit Jesus Christus. Also beide sind sie verankert in den 10 Geboten. Und wir lesen in Matthäus 22, Vers 2, das Himmelreich ist einem menschlichen König gleich, der seinem Sohne Hochzeit machte. Also es geht um die Hochzeit. Und ich glaube, wir stehen kurz vor den letzten Ereignissen, wo diese Hochzeit endgültig gefeiert wird. Nicht nur hier auf Erden, sondern auch im Himmel. Und diese Hochzeit wird bald stattfinden. Beide Gebote, das 4. Gebot und das 7. Gebot, haben mit Beziehung zu tun. Beziehung zwischen Menschen, Mann und Frau, und zwischen der Menschheit als Braut und Jesus Christus. Es geht um Beziehung. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und beide sind sie heilig erklärt worden. Der Herr heiligte den Sabbat. Und es wird geredet von einer heiligen Ehe. Also diese Verknüpfungen, diese Verbindungen sind heilig. Im Exodus 31, Vers 14, was ist das? 2. Mose, ne? Und zwar sollt ihr den Sabbat beobachten, weil er euch heilig sein soll. Da müssen wir auch wissen, was ist heilig? Worum geht's da? Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Wer an demselben eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Das hört sich an wie eine ziemlich harte Beziehung, oder? Du hältst den Sabbat oder ich rotte dich aus. Kann man das so lesen oder sollte man das ein bisschen anders lesen? Wenn ihr keine Beziehung zu mir wollt und wenn ihr euch dagegen stellt und sie ablehnt, diese Beziehung, dann kann ich nichts mehr für dich tun. Ich habe keinen Weg mehr, dich zu erreichen. Du schneidest dich ab von dem Brunnen des Lebens. Und die Konsequenzen sind leider der Tod. Denn ich kann nur Leben schenken an demjenigen, der es möchte. Denn ich zwinge keinen. Das ist die Art Gottes. Er zwingt keinen Menschen. Jetzt diese beiden Gebote, weil sie zusammenhängen mit Beziehung, werden sie am meisten von allen anderen angegriffen. Und es gibt einen Feind im Himmel, der hatte keinen Bock mit dieser Beziehung und er wollte diese Beziehung zerbrechen. Und so hasst er diese beiden Gebote. Er hasst sie mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Leib, mit seinem ganzen Denken. Er verachtet diese beiden Gebote. Und wenn er kann, wird er beide ungültig machen. Und nicht nur ungültig machen, sondern diejenigen, die sich nicht dagegen stellen, gegen diese beiden Gebote, wird er zu töten versuchen. Also hat er ein Gegengesetz, genauso wie wir es gesehen haben im 2. Mose. Und dieses Gegengesetz behauptet, wenn ihr euch nicht gegen diese beiden Satzungen stellt, werdet ihr getötet. Das ist seine Lösung. Also irgendwann kommt es zu einer Wahl zwischen diesen beiden. Im Psalm 119, Vers 126 lesen wir, es ist Zeit, dass der Herr handle. Sie haben dein Gesetz gebrochen. Psalm 19, Vers 7, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Einfältigen weite. Im Römer 7, Vers 12 steht, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Jetzt fragt man sich, wenn etwas vollkommen ist, wenn es heilig ist, wenn es gut ist, warum will man es abschaffen? Was für eine Regierung wird ein Gesetz, was gut ist, was vollkommen ist, was perfekt ist, abschaffen und das Volk aufhetzen, sich gegen dieses Gesetz aufzulehnen? Was für eine Regierung würde das heutzutage machen? Sie würde doch ihre eigene Existenz vernichten, wenn sie das tun würde. Man vernichtet doch nicht ein vollkommenes Gesetz. Und doch glaubt eine große Anzahl des Christentums, dass das Gesetz entfernt wurde, weil es nicht vollkommen war. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Also gilt da ein Gesetz im Himmel? Und die Bibel ist doch ganz eindeutig. Ja, es gibt ein Gesetz im Himmel. Wir lesen im Psalm 103 von Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Herrschaft erstreckt sich über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, gehorsam der Stimme seines Worts. Also die Engel gehorchen im Himmel, nicht, weil sie Sklaven sind, sondern weil sie die Fülle und die Vollkommenheit des Gesetzes erkennen. Und so wie im Himmel, so auch auf Erden, sagt Gott. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden so wie auch im Himmel. Aber wir sehen natürlich augenblicklich genau das Gegenteil. Also lehnt die Menschheit sich auf gegen die Gesetze Gottes, ja oder nein? Und wenn wir das 4. Gebot betrachten, dann steht da ein bestimmter Artikel vor diesem Gesetz. Denn es sagt ganz eindeutig, den Sabbat sollt ihr heiligen. Der Sabbat, nicht ein Sabbat, so wie einige moderne Übersetzungen es gerne haben möchten, der Sabbat, bestimmter Artikel. Und wenn da ein bestimmter Artikel steht, dann heißt es, da ist nur einer. Wer hat das angerichtet? Eine Katze. Es kann irgendeine Katze sein. Wer hat das angerichtet? Die Katze, die mit dem Fleck auf der Nase, die hat es gemacht. Keine andere. Bestimmter Artikel. Wenn es also zwei Gesetze gibt über den Sabbat, dann gilt die Grammatika nicht mehr und der bestimmte Artikel hat keinen Zweck. Also wenn da zwei sind, muss einer von denen ungültig sein. Welcher ist es? Es ist eigentlich rein logisch, biblisch und gesetzlich gesehen und grammatikal. Und so lesen wir im Psalm 119, Vers 44, und ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich. Im Matthäusbrief steht geschrieben, er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem Guten? Es ist nur einer gut. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. So ob ich jetzt das Alte Testament zitiere oder ob ich das Neue Testament zitiere, das Gesetz steht, es ist vollkommen, es ist gut. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen, es auszuleben vor euch. Jetzt, wenn die Menschheit diese beiden Gesetze über die Beziehung entfernen wollen, dann lehnen sie sich doch auf gegen Gottes Wort und Gottes Satzungen. Und wir müssen wissen, wo wir im Rahmen der Zeit stehen. Denn die Bibel sagt, wie wir eben gelesen haben, es ist Zeit zum Handeln. Sie haben dein Gesetz entfernt. Die vollen 10 Gebote sind eigentlich schon aufgehoben mit den menschlichen Rechten, die gebraucht werden in der Welt. Aber dieses Gesetz ist nicht nur eine Rechtsangelegenheit. Denn das ist, was es vollkommen macht. Wenn es nur eine Rechtsangelegenheit wäre, dann wäre es wie die Satzungen der Menschen, wovon einige recht gut sind und einige vollkommen verblödet sind. Oder habt ihr das noch nicht gemerkt? Naja. Ich bin so ein kleiner Rebell und wenn etwas total unlogisch klingt, dann, naja, dann kommt der alte Walter wieder nach vorne und dann hat er wieder Schwierigkeiten. Naja, ich werde versuchen, artig zu sein. Aber das Gesetz ist nicht nur eine Rechtsangelegenheit, es ist eine Charakterangelegenheit. Es ist ein vollkommenes Gesetz, es ist ein Spiegel. Es ist ein Spiegel, in dem wir uns vergleichen oder anschauen und sehen, ob wir diesen Standard erreichen oder nicht. Und wenn wir diesen Spiegel uns betrachten und wir sehen unsere Ungerechtigkeit, dann fragen wir uns, wo sehen wir denn Gerechtigkeit? Und da ist nur einer, der dieses Gesetz in Vollkommenheit je gelebt hat, und das ist Jesus Christus. Also das Gesetz ist unser Spiegel und das Angesicht Jesu ist unser Spiegel. Und wir sollen dieses Angesicht repräsentieren. Und dann müssen wir uns fragen, wie war Jesus? Was hat er vorgelebt? Was waren seine Reaktionen? War er verurteilend oder war er aufbauend? Was hat er getan? Wie hat er es repräsentiert? Er war oft direkt mit den Pharisäern, aber er war liebevoll und mild mit denjenigen, die gefangen waren in dieser Macht des Bösen. Und vor dem ich jetzt weiterrede über diese Angelegenheit, möchte ich euch zeigen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Sie haben dein Gesetz zugrunde gemacht. Sie haben es vernichtet. Es ist Zeit zum Handeln. Und wir wissen aus der Offenbarung, wenn das Gesetz Gottes beseitigt wird, wenn die Grundlage seiner Regierung entfernt wird, durch Gesetz, dann ist es Zeit für Gott zum Handeln. Denn dann hat man nicht mehr die Freiheit, eine Wahl auszuüben. Gott zwingt niemanden. Aber wenn sein Volk gezwungen wird, gegen ihn zu wählen, dann muss er das Volk verteidigen. Und er wird es auch tun. Funktioniert das bis da hinten? Ja. Hier ist ein Artikel, das ist in Englisch. Leider ist es in Englisch. Ich habe die Zeitungsberichte habe ich nicht übersetzt, aber ihr könnt euch die Bilder ansehen, die sind alle in Deutsch. Aber ich werde es so kurz zusammenfassen. Also Papst Franziskus sagt, dass es ist vollkommen in Ordnung, wenn gleiche Geschlechter miteinander sich verheiraten wollen. Das ist absolut in Ordnung. Und dann wollen wir uns fragen, was, wenn wir das nicht akzeptieren? Kommen wir dann unter Druck, ja oder nein? Wie steht es in der Welt? Kommen wir dann unter Druck? Ja. Wieso kommen wir unter Druck, wenn wir für das siebte Gebot uns bestätigen? Wenn wir sagen, aber Gott hat gesagt, eine Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau. Denn es ist auch ein Sinnbild der Beziehung zwischen Gottes Gemeinde und Gott selber. Was, wenn wir sagen, das ist nicht richtig? Hat der Staat dann das Recht, uns zu zwingen oder nicht? Das ist die Frage. Also der Papst sagt, es ist in Ordnung. Eure Maus ist langsam. Okay, wo sind wir jetzt? Nein, wir müssen eins zurück. Wir sind zu weit gegangen. Okay. Interessant, dass in der Gemeinschaft der katholischen Kirche es etliche Bischöfe gibt, die sich gegen diesen Entschluss gestellt haben. Also nicht alle in der katholischen Kirche sind sich einig über was da los ist. Und bitte, ich falle keine Katholiken an. Es geht nur um die Lehre. Was wird gelehrt? Das ist wichtig, um zu wissen. Es geht um die Lehre. Und diese Bischöfe, vor allem die Bischöfe in Afrika, haben gesagt, da machen wir nicht mit. Und einige Regierungen in Afrika haben gesagt, da machen wir nicht mit. Wieso läuft diese Maus nicht? Die soll. Oh, ich sage einfach, nächstes Dia bitte. Danke. Da steht vom Wall Street Journal, die konservativen Bischöfe, vor allem die in Afrika und Zentralasien, trennen sich von diesem Entschluss des Papstes. Nächstes. Gut. Und einige Länder haben sich dagegen aufgelehnt, unter anderem Uganda, und haben gesagt, da machen wir nicht mit, wir machen nicht solche Gesetze, wir erlauben das nicht und wir halten uns bei den biblischen Prinzipien. Wir machen nicht mit. Was ist das Resultat? Die Weltbank entzieht ihnen die Finanzen, damit sie nicht mehr quasi existieren können. Ist das ökonomischer Druck, ja oder nein? Ja, gut. Die Bibel sagt, es gibt ein zweites Tier in Offenbarung und dieses Tier wird die Welt zwingen, um das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Auch die Ideologie. Und alle sind verwundert hinter dem Tier nachgegangen. Nächstes. Also was macht die Vereinigten Staaten? Die Vereinigten Staaten haben sich entschlossen, gut, Wir werden ökonomischen Druck ausüben auf dieses Uganda und andere Länder, die da nicht mitmachen. Wir werden ihnen die Finanzen entziehen. Frage: Ist das ein Gesetz, was jetzt entsteht, was durch ökonomischen Druck abgezwungen wird, ja oder nein? Ist das für das siebte Gebot oder gegen das siebte Gebot? Ist eindeutig dagegen. Gut, nächstes Tier. Und die Vereinigten Staaten behaupten, sie sind sehr beunruhigt und unglücklich über diese Staaten, die einfach nicht kapieren, dass Gottes Gesetz hier nicht gilt, sondern ihre Gesetze gelten. Und diese Gesetze Gottes müssen ungültig sein. Nächstes Tier. Wie steht's denn mit dem Sabbat? Also Frage erstmal, das siebte Gebot, wird es angegriffen in der Welt, ja oder nein? Absolut. Es ist ein Gebot der Beziehung und es wird angegriffen. Hier sind etliche Artikel, ich habe sie so in Reihenfolge aufgezeichnet, denn Leute behaupten ja immer, ach, das wird ja nichts mit diesen Sonntagsgesetzen und gegen Sabbatgesetze, das kann nicht sein, nicht in unserer Zeit, in der wir leben. Also im Dezember 2023 kam dieser Artikel raus in Eternity. Und hier wird die Frage des Sabbats wieder geäußert. Und für Christen, sagen sie da, ist Sonntag der Sabbattag. Der Sabbattag. Dann ist es nur einer, der gültig ist, denn der bestimmte Artikel bestätigt, dass dieses Gesetz dann sich auf den Sonntag bezieht. Aber die Bibel gebraucht auch den bestimmten Artikel und sagt, nein, das bezieht sich auf den siebten Tag, nämlich den Samstag. Und hier behaupten sie, jeder sollte eigentlich diesen Ruhetag haben. Nächstes. Dann im Januar 2024, am 2. Januar, kommt noch ein Artikel von Fox News, das ist heutzutage die meist angeschaute News-Agenten in Amerika. Und sie bedauern, dass die Menschen nicht mehr in die Kirchen gehen. Und dass es doch notwendig wäre, dass da wiederum so ein Sabbat eingeführt wird in Amerika. Nächstes. Und dann kommt der Artikel in Café und sagt, Sabbat für dieses Jahr und weiter. Wir müssen den Sabbat wieder heiligen. Und sie fragen sich die Frage, was hat das mit unserer Kultur zu tun? Ist es notwendig, dass wir diesen Ruhetag wieder einführen? Nächstes Tier. Hier ist ein Artikel. Der kommt vom 4. Januar. Sabbat ist für die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung. Und heutzutage haben Leute negative Gedanken über den Sabbat. Du sollst nicht dies, du sollst nicht das. Aber der Sabbat ist doch so wichtig für die menschliche Psyche. Er ist doch so wichtig für die Familieneinheit. Nächstes. Es ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und so wird diskutiert in den Vereinigten Staaten, von wo wir erwarten, dass solche Gesetze erstattet werden. Nächstes. Dann am 5. Januar, wieso sollten wir als Person in die Gemeinde gehen oder zur Kirche gehen am Sabbat? Weil ich dadurch etwas repräsentiere. Der Sabbat soll wieder eingestellt werden. So fragen Sie. Nächstes. Dann am 7. Januar. Gnade für jeden Tag. Eine sterbende amerikanische Ruheethik. Es muss wieder eingeführt werden. Der Gedanke ist einfach nur, ist da eine Debatte am Gange in den Vereinigten Staaten, ja oder nein? Absolut. Komm, wir gehen weiter. Nächstes. Dann sind wir beim 23. Januar. Wir wollen eine 2600-jährige geistliche Praxis wieder einführen, um das Leben besser zu machen. Sie sind nicht so gut mit ihren Jahreszahlen, haben von biblischen Zahlen keine Ahnung, aber jedenfalls der Gedanke ist da. Wir brauchen einen allgemeinen, geteilten, den wir alle teilen, Ruhetag. Das ist das Minimum, was wir nötig haben. So, das war am 23. Januar. Nächstes. Washington Post. Sind das kleine Organisationen oder große, von denen wir hier reden? Das sind nicht irgendwo Artikel, die versteckt sind in unbekannten Veröffentlichungen. Nein, das sind die gezielten. Wieso ist es wichtig, dass wir diese Tradition von einem Sabbat wieder einführen in die Welt? Nächstes. Dann am 25. Januar von Time Magazine. Ruhe heißt, du musst hart arbeiten dran. Wir müssen wieder kämpfen für diese Ruhe. Diese Ruhe muss wieder zurückkommen. Nächstes. Es geht nur weiter. Wie lange brauchen wir noch diese industrielle Welt, um uns so zu beschäftigen, dass wir nie zur Ruhe kommen? Wichtig, wir brauchen einen Sabbat. Nächstes. Hier ist Christianity Today, eine ganz große Organisation. Es ist nicht nur ein Luxus. Es ist nicht nur ein Luxus, der Sabbat. Es ist eine absolute Notwendigkeit. Und wann kam dieser Artikel raus? Am 30. Januar. Also am Anfang dieses Jahres ein Artikel nach dem anderen in den größten Organisationen in den Vereinigten Staaten. Sabbat, Sabbat, Sabbat. Welchen Sabbat denn? Sonntag natürlich. Nächstes. Und dann habe ich natürlich gewartet. Ja, wann kommt die katholische Kirche dann und sagt was dazu? Dann das erste Tier muss doch auch etwas brüllen, oder? Und naja, ich brauchte nicht lange warten. Am 30. Januar von diesem Jahr kam dann Christian oder Catholic News Agency und redet vom Sabbat, aber in einem ganz interessanten Bereich. Sie reden da von dem Mahlzeichen des Tieres und sagen, da sind einige, die behaupten, dass das Sonntag und die Heiligung des Sonntags gleich dem Mahlzeichen des Tieres ist. Und da gibt es eine Organisation und Bücher, wie zum Beispiel Der große Kampf, die das bestätigen. Und wir wollen uns jetzt ganz öffentlich dagegen stellen und sagen, warum wir den Sonntag halten und nicht den Sabbat. Und dieses Buch, Der große Kampf, der hier verteilt wird, das ist eigentlich etwas, was beseitigt werden sollte. Also ein direkter Angriff auf den großen Kampf, Adventisten im Besonderen und ganz offenbar. Also dieser Kampf ist nicht vorbei, meine lieben Brüder und Schwestern und Freunde. Dieser Kampf fängt jetzt ernst an. Nächstes dir. Das ist die gleiche Geschichte. Gehen wir mal da durch. Dann US Catholic, jetzt wird es interessant. Und das kam raus am 2. Februar von diesem Jahre. Und da sagt es, ein neues Dokumentär verteidigt die Wiederherstellung des Sabbats. Aber was für mich sehr wichtig war, ist der Satz, der da unten steht. Und das ist eine ganz wichtige Organisation, die hier redet. Sie sagt da unten, der Sabbat ist nicht eine persönliche Sache. Das ist ganz wichtig. Der Sabbat ist nicht eine persönliche Angelegenheit. Es hat nicht mit dem Individuum zu tun, mit der einzelnen Person. Der Sabbat ist eine Gemeinschaftsangelegenheit. Ich kann nicht selber entscheiden, was ich tun will oder was ich halten will. Es ist eine Gemeinschaftsentscheidung. Ihr habt nicht das Recht zu entscheiden, ob ihr ihn halten wollt oder nicht. Ist das interessant, ja oder nein? Das ist für mich sehr interessant. Die Gemeinschaft als Einheit soll das bescheiden. Und es ist absolut notwendig für die soziale Ordnung. Und dann gibt es noch Geschwister, die glauben, wir sind noch nicht zu dem Punkt gekommen in der Geschichte, wo dieser Kampf endgültig das letzte Mal gekämpft wird. Die Auflehnung gegen Gottes Gesetz ist jetzt. Und es ist Zeit, dass wir wach werden, denn es ist eine ernste Sache. Nächstes. Natürlich, an der anderen Seite haben wir den Erdensabbat. Für die Grünen, dass die Umwelt je geschützt wird, natürlich. Das ist so eine Nebensache. Nächstes dir. Und dann haben sie auch im Februar dieses Jahres ein riesiges Bild aufgerichtet von Kaiser Konstantin. Das ist für mich so interessant, wie die Geschichte sich abspielt. Ein Riesenbild wird da aufgestellt, denn er war der Erste, der ein Sonntagsgesetz machte. Und vor einigen Zeiten, so eine Weile zurück, hat die Europäische Sonntagsorganisation gesagt, dass dieses Gesetz von Konstantin sollte wieder eine Realität werden, auch in Europa. Also wie entwickelt sich das weiter? Wir wissen, dass das erste Tier den Sonntag befürwortet und ihn in Anspruch nimmt als sein Mahlzeichen. Wir wissen, dass das zweite Tier, protestantisches Amerika, es erzwingen wird. Aber nicht nur das, sondern die sämtlichen Beziehungen, was Gottes Gesetz betrifft. Nächstes. Projekt 2025. Und das kam gerade kurz vor der Attentat, dem Attentat versucht auf Donald Trump raus. Und das heißt Projekt 2025, die leitende Persönlichkeit sagt da, dies wird führen zu der zweiten amerikanischen Revolution. Aber hoffentlich, wenn der Linke es erlaubt, wird es eine blutlose Revolution sein. Natürlich, die Demokraten haben das aufgegriffen und haben Donald Trump beschuldigt, dass er die 2025 Sicht für die Demokraten, für die Republikaner, dass er die unterstützt. Donald Trump hat sich von einigen der Aussagen getrennt. Aber das ganze Dokument ist aufgestellt worden durch sein eigenes Team oder vielen von seinem eigenen Team. Also diese Revolution wird durchgeführt und in diesem Dokument von knapp über 900 Seiten steht ganz eindeutig, dass der Sabbat wieder eingeführt werden muss, wenn ein republikanischer Präsident an die Macht kommt. Das ist für mich interessant. Und dann behaupten sie, obwohl sie umschreiben, dass manche auch einen anderen Tag halten, dass der Tag, der insbesondere geheiligt werden muss, der Sonntag ist. Nächstes. Gehen wir weiter. Dann am 30. Juli 2024. Die 10 Gebote müssen wieder in den Schulen ausgestellt werden. Aber da hängt viel mehr damit zusammen als nur die 10 Gebote. Die ganze Angelegenheit soll jetzt vor Gericht gehen und hoffentlich, behaupten sie, vor dem Obergericht der Vereinigten Staaten. Denn es geht nicht nur um die 10 Gebote, es geht um die sämtliche Moralität. So, Florida hat jetzt Gesetze ausgestellt, wo man zum Beispiel nur die Pronomen, die auf dem Geburtsschein geschrieben sind, gebrauchen darf. Also nicht all die anderen. Es gibt kein LGBTQ+ in diesem Denken. Es soll wieder reduziert werden auf einen Mann und eine Frau. Aber die 10 Gebote, die müssen wieder hergestellt werden. Jetzt frage ich mich, welche 10 Gebote? Die 10 Gebote der Bibel oder die 10 Gebote des Papsttums? Und wer sind die Persönlichkeiten, die sich hieran beteiligen? Wer sind die Leute in den Vereinigten Staaten, die an der Regierung stehen? Das sind Leute, die glauben an einen Staat, wo die Kirche und der Staat als Einheit zusammenarbeiten. Und die leitende Persönlichkeit im Kongress hat schon gesagt, dass diese Einheit ist ein Muss, es muss geschehen. Und Worms hat eine Rede gehalten, als der angesagte Vizepräsident unter Trump hat gesagt, die Familie und der Kern der Familie muss geschützt werden. Und das ist ja das Anliegen des Papstes. Und die Hauptart und Weise, wie es geschehen soll, ist durch Sonntagsheiligung. Also zwei Gesetze, die da draußen in der Welt jetzt angegriffen werden. Der Sabbat und das 7. Gebot. Gut. Wie stehen wir dazu? Was müssen wir tun unter diesen Umständen? Erstens, wir haben eine Botschaft. Wir haben eine Botschaft, wir sollen warnen gegen das Mahlzeichen des Tieres. Was heißt es, zu warnen gegen das Mahlzeichen des Tieres? Müssen wir militant werden oder sollen wir nur laut werden? Wie Martin Luther ja gesagt hat, lasse die Geister aufeinander prallen, aber die Faust halt still. Was würde Jesus machen? Wie sollen wir in dieser Zeit uns verhalten? Wir müssen den Charakter Jesu widerspiegeln. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Der Schönste im Charakter ist Jesus Christus. Kennen wir Jesus Christus? Haben wir eine richtige Vorstellung von Jesus Christus? Was heißt es, um zu sagen, nicht das Mahlzeichen des Tieres akzeptieren? Eigentlich heißt es, kleide dich mit der Gerechtigkeit Christi. Das ist, was es heißt. Kleide dich mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Wie sieht die Gerechtigkeit Jesu Christi aus? Wir wollen reden über dieses Thema an diesem Tag, denn das ist unheimlich wichtig. In Römer 13, Vers 11 und 12 lesen wir, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlafe aufwachen sollten. Denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig wurden. Ich habe nicht gesagt, 2027 kommt Jesu wieder. Ich habe das nicht gesagt. Aber ich würde nicht staunen, wenn es vorher passieren würde. Denn die Zeichen stehen an der Wand. Wir haben sie ja gelesen. Das, wo wir geglaubt haben, dass es noch lange dauern würde. Diese Zeit ist vorbei. Denn das Dokument 2025 sagt, von Tag 1 soll das eingestellt werden. Und da ist ein langer Teil auch über die Umwelt und wie das beherrscht werden soll. Und der Sonntag wird eine ganz wichtige Rolle spielen. Die letzten Ereignisse können sich ganz schnell überschlagen. Wie sieht Jesus Christus denn eigentlich aus? Wir lesen im Psalm 45, du bist schöner als die Menschenkinder. Anmut ist über deine Lippen ausgegossen, weil Gott dich auf ewig gesegnet hat. Wie sieht er denn aus? Was ist Rechtfertigung durch den Glauben? Was heißt das? Das heißt, dass wir den Charakter Jesus Christus als Kleid bekommen. Weil wir gut sind? Nein, weil er gut ist. Hat er die Gesetze Gottes gehalten? Ja oder nein? Die Bibel sagt ja eindeutig, ich habe dein Gesetz gehalten. Dein Gesetz ist wie Gold, es ist wertvoll. Also wenn wir dieses Herz aufmachen und wir lassen Christus reinkommen, er klopft ja, aber er wird nicht reinkommen, wenn wir nicht die Tür öffnen, denn er berücksichtigt unseren freien Willen. Und wenn wir den Charakter Christi nicht richtig verstehen, und wenn wir ein schiefes Bild haben von ihm, wenn wir ihn sehen als ein Tyrann, der uns nur umbringen will, weil wir nicht dies oder das richtig tun, dann haben wir ein schiefes Bild. Und wenn wir als Adventisten die Botschaft bringen auf einer Art, wo dieser Charakter widerspiegelt wird, dann sind wir auch fehl am Platz. Also, erstens würde ich sagen, die Zeit ist jetzt. Eine Selbstuntersuchung zu beginnen. Sich vor den Spiegel zu stellen. Das Gesetz zu studieren. Sich zu fragen, wieso will ich dieses Gesetz halten? Was ist so wichtig daran? Wie soll ich es repräsentieren? Soll ich sagen, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht? Wir sind sehr gut damit, so nebenbei. Oder du wirst nicht, du wirst nicht, du wirst nicht. Wenn wir Gottes Charakter repräsentieren wollen, dann müssen wir die Eigenschaften des Gesetzes auch im Herzen haben. Es ist absolut notwendig. Was heißt es, um heilig zu sein? Seid heilig, denn ich bin heilig. Was heißt das? Und wie wird das verzerrt in unseren Reihen? Wie werden da Dinge auf uns aufgezwungen? Ja, wenn du so bist, das schaffst du nicht. Wir verurteilen, anstatt aufzubauen, aufzurichten. Das hat Jesus gesagt. Ich verurteile dich auch nicht. Gehe und sündige nicht mehr. Wie rettet er? Was ist die gute Nachricht? Jesaja 53, Vers 5. Aber er wurde durchbohrt um unsere Übertretungen willen. Zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Als ich in Berlin war, gestern und mir diese Menschen angeguckt haben, das war wie ein Dolch im Herz. Und vielleicht ist es, um da rumzulaufen und die Menschen zu verurteilen. Wer hat sie denn dazu gebracht? Sind kleine Kinder schuld dran, wenn sie aus Häusern rausgezerrt werden und misshandelt werden und sexuell missbraucht werden? Wer hat die Menschheit denn dazu gebracht, so etwas überhaupt zu denken oder zu tun? Wieso machen wir das? Wieso macht die Menschheit das? Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wo kommen denn wir her? Wo komme ich her? Ich komme aus dem Sumpf. Ich war ein Gotteslästerer, ich war ein Gottesgegner. Ich habe Gott gehasst mit meinem ganzen Wesen. Ich habe diesen Tyrann, der Menschen in die Hölle schmeißt und sie verbrennt, gehasst. Eines der ersten Fragen, die der Moslem mich fragt, ist, geht die ganze Moslemwelt in die Hölle, weil sie Jesus Christus nicht angenommen haben? Die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr, aber er schaut nach den Taten der Menschen. Und wenn sie aus Natur das tun, was richtig ist, nach ihrem Gewissen, dann nimmt er die Umstände in Betracht. Wieso hat er uns gesucht? Wo waren wir denn? Alle, die hier sitzen, wo wart ihr? Ihr wart alle im Sumpf. Und er hat euch geholt, da wo ihr seid. Das gibt uns nicht das Recht, die anderen zu verurteilen, die noch im Sumpf sind. Hol lieber ein Seil, ein Rettungsgurt und hol sie raus. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Was ist der laute Ruf? Der laute Ruf ist, nimm die Gerechtigkeit Jesu Christi an und erkläre, warum es wichtig ist, warum es logisch ist. Ohne Gottes Gesetz gibt es doch keinen Frieden. Ohne Gottes Gesetz gibt es nur Mord, Vergewaltigung, Schmerz. Wenn jeder Gottes Gesetz hält, was für ein ideales Leben könnten wir haben? Wie glücklich würde die Menschheit sehen? Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Wir müssen Gott verstehen. Ich werde gleich in den nächsten Vorträgen werden wir reden über Gott kennen. Kennen wir Gott? Stimmen wir mit ihm überein? Lieber Gott, fragt der Mann mich, wieso hat er die ganze Menschheit ausgerottet? Wieso sagt Netanjahu, dass die eine Gruppe ist, die Amalekiten, rotte sie aus? Das sind die Fragen, die die Menschen haben. Was für Antworten haben wir? Was für Antworten haben wir? Rotte sie aus. Wie lange hat Gott gewartet, bis er die Vorsintflutwelt vernichtet hat? Wie lange hat er gewartet? Bis da nur ein Noach übrig war? Und seine drei Kinder, wovon nicht alle gerade tadellos waren, oder? Die Linie zum Erlöser war ja bekannt. Adam, aus deinem Geschlecht wird einer kommen, der wird die Menschheit erlösen. Und als Abel geboren wurde, da hat die Eva ihn angeschaut und der Adam haben ihn angeschaut und haben gedacht, ist das der Erlöser, Herr, den du uns schenkst? Ich denke, der Satan hat ihn auch angeschaut und gesagt, ist das der Erlöser, den bringe ich um. Weg mit dir. Aber er hat vergessen, dass Adam noch Samen hat und dann kam ein Seth. Und so gehen wir weiter und weiter und weiter. Und es gab Mord und es gab Totschlag und sie wollten diese Linie vernichten. Denn wenn wir diese Linie vernichten, dann kommt der Messias nicht und dann sind wir alle verloren. Wie lange hat Gott Geduld gehabt? Bis zu Noach. Eine Generation weiter und der Erlöser wäre nicht gekommen und ihr und ich wären verloren gewesen. Er hat gewartet bis zum letzten Augenblick. Wenn ich jetzt nicht eingreife, dann kann die Menschheit nicht gerettet werden, weil der Messias kann nicht kommen. Und so, weil er uns geliebt hat, war es notwendig, die Menschheit zu vernichten. Und dieses eine diese eine Familie zu retten. Waren die perfekt? Nein. Was hat Ham angefangen? Was hat der getan? Was haben seine Nachkommen getan? Was hat Nimrod getan? Bald war wieder alles kaputt. Endgültig musste er ein Volk rufen. Er ruft Abraham, er ruft ein Volk. Er sagt, aus diesem Volk wird er kommen. Satan sagt, ich vernichte ihn. Er hat alles versucht, sie zu vernichten. Nachher kamen die Könige. Ja, welcher König, aus welchem kommt er denn? Aus David. Die Nachsaat Davids. Komm, ich vernichte sie. Ein König nach dem anderen. Ob da jetzt 5 Söhne, 3 Söhne, 2 Söhne, 12 Söhne waren, ich vernichte sie. Oder gehen wir noch zu den Richtern vorher. Sämtliche Söhne werden ausgerottet. Nur einer überlebt es. Denn aus dem soll der Messias kommen. Und so war der Kampf. Der Kampf ist nur nicht nur gegen uns. Der Kampf ist gegen Jesus Christus, der soll nicht kommen. Und endgültig, als er kam, sagt er, jetzt weiß ich es da, jetzt werde ich ihn vernichten. Und dadurch hat er den Krieg verloren. Und jetzt hat er seine Menschen, die für ihn stehen müssen und sagen müssen, da geht's lang. Und das ist das Königreich Gottes, das aufgebaut werden soll. Und Satan hat es angegriffen von Anfang an, hat versucht, die Wahrheit zu zerzerren, zu verzwicken, verloren zu gehen. Die Bibel hat er unterdrückt. Endgültig hat er sie umschrieben, soweit er kann. Aber er kann es einfach nicht loswerden. Denn Gott hat immer noch ein Volk, das steht für das Gesetz und die Wahrheit. Und er hat jetzt auch noch ein Volk. Wer steht denn in der Welt für Erlösung durch Glaube und Glaube allein? Das war ja der springende Punkt der Reformation. Durch den Glauben allein, nicht durch meine Werke, dass ich mich nicht rühme. Heißt das, dass ich keine Werke haben soll? Natürlich muss ich Werke haben. Was ist Heiligung? Was heißt es, um heilig zu sein? Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Was muss das Volk Gottes sein in dieser Zeit? Müssen wir nicht geheiligt sein im Wort? Müssen wir nicht das Wort als Maßstab gebrauchen? Wenn wir uns nicht auf das Wort beruhen, was für eine Verteidigung haben wir? Wir werden eines Tages stehen vor Königen, vor Gericht, vor Richtern. Und wir haben nichts anderes als das Wort. Und wenn wir das Wort im Herzen haben, dann sind wir geheiligt. Denn das Wort ist heilig. Und das Gesetz ist heilig. Und das Gesetz ist gut. Also heilige sie in deiner Wahrheit. Gleich du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie auch in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Wir brauchen, Brüder und Schwestern, ein Wissen, das die Welt verloren hat. Wir müssen wissen, warum wir glauben, was wir glauben. Stellt euch vor, wie leicht es geht, es die Wahrheit zu verlieren. Martin Luther, hat er geglaubt an den Schlaf der Toten? Ja. Glauben Sie die Lutheraner es heute noch? Nein. Rechtfertigung durch Glaube allein. Hat er das geglaubt? Ja. Glauben Sie es heute noch? Nein. Sie haben etwas unterschrieben, wo sie es unter den Teppich fegen. Und der Antichrist ist nicht mehr der Antichrist, obwohl die Bibel sich nicht geändert hat und der Charakter des Antichristen sich auch nicht geändert hat. Aber die Menschen haben sich geändert. Sollen wir dem gleich werden? Sollen wir, die Orakel Gottes in der Hand haben, denen gleich werden und das aufgeben, was schon ständig im Kampfe war gegen den Feind? Absolut nicht. Was heißt es, geheiligt zu sein? Wir werden verfolgt, sagt die Bibel, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allzeit das Sterben Jesu am Leibe herum, damit auch das Leben Jesu an unserem Leben offenbar werde. Jetzt ist die Zeit, sich zu vertiefen in der Wahrheit, zu vertiefen in Jesus Christus. Jakobus 1, Vers 6, ich bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Im Englischen steht nicht wanken im Glauben. Was heißt es, nicht zu wanken im Glauben? Das heißt, wir müssen so fest stehen im Glauben, dass wir nicht gerüttelt werden können. Da muss keine Art und Weise sein, wo sie uns umstoßen können. Es steht geschrieben, da stehen wir wie Martin Luther. Ich kann nicht anders, da steht's geschrieben. Aber da muss ich auch wissen, was da geschrieben steht. Wir sind auf dem Weg zu einer Hochzeit. Und eine Braut muss sich schmücken für diese Hochzeit. Ja, aber womit soll sie sich schmücken? Natürlich mit der Gerechtigkeit Christi. Sonst können wir nicht da reingehen. Sonst haben wir umsonst geglaubt. Bitten wir um die Gaben des Geistes? Bitten wir, dass wir in Eintracht kommen mit seinen Verheißungen? Haben wir die Gesundheitsgesetze akzeptiert? Wissen wir, dass es eine Unehre an Gott ist, wenn wir uns nicht nach dem verhalten, was er uns vorhergesagt hat? Ist es eine Sache der Erlösung? Ist Gehorsam Gott gegenüber eine Sache der Erlösung, ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Natürlich ist es eine Sache der Erlösung. Das ist nicht so wichtig. Ist es nicht wichtig, um Gott zu gehorchen? Was heißt es, um geheiligt zu sein? Es heißt, mit Gott im Einklang zu stehen, ihm zu vertrauen, zu wissen, dass das, was er beurteilt hat und vorhergesagt hat, auch wichtig ist, dass wir es auch so verstehen. Können wir erklären, warum einige Völker einfach vernichtet werden mussten? Wie lange hat Gott gewartet, bis er die Völker vernichtet hat, die vernichtet wurden? Ja, Herr, was, wenn da 50 sind? Würdest du es tun? Nein. Was, wenn da, entschuldige mich, aber was, wenn da 10 weniger werden? Würdest du es tun? Tut mir leid, lieber Herr, aber was, wenn da noch 10 weniger werden? Ich werde es nicht tun. Was kam denn da raus? Ein Lot und 2 wilde Töchter. Und was macht der Herr mit diesen beiden wilden Töchtern? Er nimmt die Samen einer von denen und baut sie in seine Linie, in seiner Genesis hinein. Was für ein Gott haben wir? Wenn er nicht da eingegriffen hätte, wären wir wahrscheinlich alle verloren, denn alle wären verdorben gewesen. Um geheiligt zu sein, heißt, mit Gott in Einheit zu sein, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, dass er nichts tun würde, was nicht für unser Heil notwendig wäre. In einer Zeit der Lügen, in der wir leben, in einer Zeit, wo die Grundlagen der Gesellschaft vernichtet werden, in einer Zeit, wo das Gesetz Gottes aufgehoben werden, wie sollen wir uns da verhalten? Wir müssen in den Spiegel schauen. Wir müssen uns fragen, haben wir Gott und sein Auftreten verstanden? Können wir Gott verteidigen? Gegen den schlimmsten Angriffen der Geschichte können wir es tun. Verstehen wir ihn? wissen wir, worum es geht. Können wir es tun? Können wir vor dem Gericht stehen und sagen, es steht geschrieben und ihr versteht Gott verkehrt? Und können wir eine Rede geben, warum? Vor einigen Jahren hier in Deutschland gab es einen Repräsentant von dieser Gemeinschaft, die sich geschämt hat, weil ein katholischer Priester gefragt hat, wieso vertreibt ihr den großen Kampf? Wieso hält ihr euch an diese altertümlichen Gedanken? Glaubt ihr wirklich noch, dass das Papsttum der Antichrist ist? Was soll das in einer Zeit der Ökumene? Und dann hat diese Person geschrieben, wie er es bedauert, dass wir in der Zeit, in der wir leben, noch so etwas vertreiben können. Das wäre doch eine Gelegenheit gewesen, vor sämtlichen ökumenischen Delegierten, die da waren, um zu fragen. Ja, das tut mir leid, dass das eine Tatsache ist, aber ich möchte ein paar Fragen fragen. Glaubt ihr, dass Jesu Blut nicht das Sühnopfer ist, sondern seine Werke? Und nicht nur seine Werke, sondern die Werke Marias und allen Heiligen, sodass auch ohne seine Werke wir gerettet werden könnten. Glaubt ihr das heute noch? Glaubt ihr, diese Schatzkammer des Papsttums hat genug Güte, um für die Menschheit die Rettung zu befolgen? Glaubt ihr das heute noch? Glaubt ihr, dass der Tod Christi nicht notwendig war? Glaubt ihr an das Fegefeuer, wo jeder Mensch seine eigene Schuld bezahlt, sodass ein Messias wie Jesus Christus nicht notwendig war? Glaubt ihr das heute noch? Glaubt ihr heute noch, dass man Gebete an diejenigen, die tot sind, bringen kann und dass sie das Heil für uns als Fürsprecher in Anspruch nehmen können? Glaubt ihr das heute noch? Glaubt ihr heute noch, dass das einzige Opfer, das gebracht wurde für die Sünden der Menschen, ein wiederholtes Opfer sein muss, weil es nicht vollbracht wurde? Und dass es notwendig ist, um das Wort Gottes zu ändern, dass es nicht vollbracht wurde? Glaubt ihr das heute noch? Und so könnte man weiter und weiter und weiter fragen. Und wenn die Antwort auf jede Frage ja ist, dann sagen wir, tut mir leid, ihr habt euch selber verurteilt. Das wäre doch eine Gelegenheit gewesen, oder? Glaubt ihr, wir bekommen diese Gelegenheit in der Zukunft bald wieder? Ich denke ja. Ich denke, jeder von uns als Einzelner wird die Gelegenheit bekommen, um zu sagen, warum wir glauben, was wir glauben. Und somit will ich enden mit dem Text aus Daniel 12, Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie die des Himmels Glanz. Und die, welche viele zur Gerechtigkeit verholfen haben, wie die Sterne, immer und ewiglich. Brüder und Schwestern und Freunde, nicht vergessen, wer ihr seid. Ihr seid gekaufte Kinder Gottes. Aus welcher Konfession ihr auch kommt, ihr seid gekauft, aber ihr müsst das Geschenk annehmen. Und wenn ihr es angenommen habt, haltet es doch nicht für euch selber. Denn wieso soll das Geschenk nur für uns sein? Viele sollen wir zur Gerechtigkeit bringen. Und was ist der Maßstab der Gerechtigkeit? Der Charakter Christi. Und was ist der Charakter Christi? Das Sinn des Gesetzes. Möge Gott uns helfen in dieser Zeit, und wir haben nicht mehr lange es zu tun, die Wahrheit zu verbreiten und viele, viele zur Gerechtigkeit zu bringen. Amen. Amen. Sollen wir beten? Lieber Heiland, wir predigen jetzt schon mehr als 100 Jahre, dass diese Dinge geschehen werden. Wir sehen die Schrift an der Mauer, an der Wand. Wir sehen die Zeichen der Zeit. Und die Zeit, um still zu bleiben, ist vorbei. Die Zeit zum Reden ist gekommen. Und bald werden wir alle geprüft werden. Es wird einen feurigen Ofen geben, aber wir müssen nie vergessen, dass derjenige, der mit uns im feurigen Ofen ist, nicht ein Haar verbrennen lassen wird. Also sei mit uns und bring uns auf ein geistliches Niveau, wo wir den Charakter Gottes und sein Gesetz verteidigen können aufgrund der Schrift. Das ist mein Gebet im Jesu Namen. Amen.